Herzlich willkommen zu Alama Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz und heute haben wir eine besondere Folge, denn wir haben einen Geheimagenten im Podcast zu Gast oder so ähnlich. Ja, Mensch, Leute, ganz besondere Folge. Juhu. Ganz besondere Folge. Hier straight aus dem Urlaub serviere ich euch das jetzt. Wir haben heute einen Gast und keinen normalen Gast. Wir haben Felix Rohrbeck. Felix Rohrbeck? Was ist denn ein Rohrbeck? In dem Fall ist ein Rohrbeck ein Investigativjournalist. Also für mich ist es ein Detektiv, ein Geheimagent. Ja, ich habe Journalismus studiert, wissen nicht viele, habe ich gemacht, aber ich bin nicht so ein Geheimagent geworden. Aber er ist einer geworden, weil er macht investigative Reportagen, weißt du, er macht richtig gut recherchierten Journalismus. Ich meine, das kennen wir hier von Alama Pyjama überhaupt nicht anders. Das ist hier so ein sehr investigativer, ein sehr journalistischer Podcast. Lell ist es nicht, aber Felix Rohrbeck, das ist ein Investigativjournalist, das ist ein Wirtschaftsjournalist. Ihr kennt ihn vielleicht von seinen unglaublichen Erfolgen, die er denn da schon hatte, ne? Er ist preisgekrönt. Der hat hier, was hat er da? Muss ich mal kurz nachdenken. Hier hat den Otto-Brenner-Preis hat er bekommen, für seine aufwendigen crossmedialen Geschichten, ja, er hat den Helmut-Schmidt-Preis, er hat den CNN Journalist Award. Machen wir uns nicht vor, ich lese es gerade ab. Ja, ich habe jetzt nicht auswendig gelernt, was der Mann alles für Preise hat. Er hat den Holzbrink-Preis für Wirtschaftspublizistik und den Lead Award. Ja, also mein Gott, er hat mehr Preise. Wisst ihr, wer keine Preise hat? Ich. Ja, und ich wollte einfach mal, dass hier ein bisschen mehr so ein Preisflair ist. Also, weißt du, ich wollte, dass hier so ein bisschen, dass hier ein bisschen geilere Stimmung ist, dass hier alles ein bisschen glamouröser ist. Ja, und wisst ihr, was er auch gemacht hat? Er hat den Cum-Ex-Skandal mit aufgedeckt, ja. Er hat für die Zeit gearbeitet. Es ist einfach ein Riesennummer, der Typ. Er ist ein Wirtschaftsjournalist. Der hat jetzt eine Agentur gegründet, die heißt Let's Flip. Da machen die investigative Reportagen und Recherchen und sorgen dafür, dass unsere Wirtschaft ein bisschen besser wird, dass sie nicht so scheiße bleibt. Deshalb fühlen die den Leuten auf den Zahn und dann gucken die mal. Dann gucken die mal, was können die denn verbessern? Wo bescheißen die denn uns? Und das ist sehr, sehr lobenswert und vor allem auch eine wichtige Arbeit. Und deshalb habe ich mit ihm gesprochen, weil der hat jetzt irgendwie, die haben was Neues aufgedeckt. Die haben aufgedeckt, wie nämlich so Modemarken, ne? Die bieten ja oftmals Recyclingportale an. Die bieten an, dass irgendwie die Schuhe für uns recyceln und so weiter und dass dann daraus vielleicht auch neue Schuhe entstehen. So macht zum Beispiel Nike und ich bin ja ein großer Nike-Fan und ich bin ja ein großer überhaupt Sneaker-Fan und auch ein großer Mode-Fan und leider läuft da nicht alles so ganz richtig und deshalb dachte ich, es ist eigentlich gerade für eine Person wie mich, der eben Bock auf Mode hat und das eben mag, sollte man sich vielleicht auch mal mit der Wahrheit auseinandersetzen. Das habe ich gemacht und mit ihm ein Gespräch dazu geführt und deshalb möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht weiter hier die Zeit, eure Zeit verschwenden mit diesem langen Intro, sondern zu dem viel, viel interessanteren Part kommen, dem Gespräch mit dem fantastischen Journalisten Felix Rohrbeck. Felix, bring it home, brother. Ja, hallo Felix, schön, dass ich mit dir sprechen kann.
Ja, moin aus Hamburg.
Was sagt man denn aus Berlin? Hey Atze, was geht?
Tatsächlich mit den Locken und so, Atze Schröder, leichte Ähnlichkeit ist ja auch da.
Stimmt, die Leute sehen es gerade nicht, aber du hast auch einen Lockenkopf, ähnlich wie ich habe eine Mütze auf. Ich hatte, und das ist, da kommen wir eigentlich schon fast zum Thema, ich hatte eine Nike-Cappy auf. Und und da habe ich mir gedacht, das ist nicht der richtige Podcast, für eine Nike-Cappy zu tragen, weil was wir heute erfahren werden in diesem Gespräch, ist jetzt nicht besonders ruhmhaft für Nike und ich muss sagen, deshalb fand ich das Gespräch irgendwie auch wichtig und interessant, besonders für mich, weil ich bin ein riesen Nike-Fan von der Marke. Also weißt du, ich mag die Sneaker, ich liebe Jordans, die Schuhe, ich liebe Basketballkultur und so weiter. Aber was ihr herausgefunden habt, hat mich eben als Fan dieser Marke traurig gemacht und eben auch als Sneaker-Fan traurig gemacht. Und deshalb bin ich gespannt, was du uns dazu erzählen kannst. Du hast eine Agentur gegründet, die heißt Flip. Das ist eine Investigativ-Recherche-Journalismus-Agentur und in einer eurer Reportagen in Zusammenarbeit mit Steuerung F vom NDR und der Zeit habt ihr offensichtlich herausgefunden, dass diese Recycling-Versprechen aller Sneaker-Hersteller nicht ganz so wahr sind. Möchtest du uns da vielleicht eine Einleitung zu geben?
Ja, voll gerne. Also was wir gemacht haben, ist, dass wir so alte Sneaker von Prominenten mit GPS-Sendern ausgestattet haben. Das heißt, wir haben da so in die Sohle GPS-Sender reingebaut. Könnte ich noch viel zu erzählen, aber dann wird es sehr nerdig. Aber wir wollten halt wissen, was passiert wirklich mit alten Schuhen, wenn man sie entsorgt. Also wenn man sie entweder in einen Altkleider-Container wirft oder wenn man sie zum Beispiel Nike zurückgibt. Weil Nike hat ja in den Stores, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so Boxen. Und da kann man die Schuhe dann reinschmeißen. Und dann ist das Versprechen, wir machen da entweder neue Schuhe draus oder irgendwelche Sportplatzbelege. Und dann haben wir diese 11 Paar Schuhe halt an ganz unterschiedlichen Orten abgegeben. Und dann war das so ein bisschen James Bond-mäßig. Dann konnten wir immer sehen, wann bewegen sie sich. Und dann sind wir ihnen hinterhergereist. Also es war so eine Sneaker-Jagd. Deswegen heißt es ja auch Jagd.
Das ist ziemlich cool. Warte mal, eine Sekunde. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Weil ich muss dir was zeigen. Fällt mir gerade erst jetzt spontan ein. Für den Podcast, okay. Für den Podcast-Hörer, wir machen hier einen Cut. Warte. Also, Felix, ich kann dich jetzt hier über die Kamera die Schuhe zeigen. Ich habe nämlich solche Schuhe von Nike, die zum Beispiel auch sagen, dass die aus recyceltem Material sind. Ist das so? Und jetzt würde ich mal rausfinden, ist das wirklich recyceltes Material überhaupt?
Ja, also ich fange mal da an. Also Nike sagt, sie schreddern diese alten Schuhe und dann machen sie da irgendwie neues Zeug draus. Und das landet dann auch in deinen Schuhen. Und was wir wissen wollten, ist, wo macht Nike denn das? Wo werden denn diese Schuhe geschreddert? Und da haben wir ganz oft nachgefragt und die haben uns nie gesagt, wo diese Schuhe denn eigentlich geschreddert werden. Und das fanden wir unbefriedigend und dann wussten wir ja, aber wir haben ja das Signal bekommen und sind da hingefahren. Und das war in Belgien und das war so ein Fabrikgelände und es war ein heißer Tag und wir sind da raufgelaufen, hatten ein bisschen Glück, weil die Türen standen offen und man konnte so ein bisschen reinluschern. Da haben wir gesehen, okay, krass, da sind ja tatsächlich ganz viele alte Turnschuhe. Nee, alte Turnschuhe eben nicht. Es waren vor allem 95% komplett neue Schuhe, die da geschreddert wurden. Und das hat nun mal ja überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Und da war ich selber auch ein bisschen geschockt, muss ich zugeben.
Scheiße. Das sind dann unverkaufte Schuhe oder Schuhe mit oder Retourenschuhe oder was genau sind das?
Ja, wir konnten uns das auch erstmal gar nicht erklären, welchen Sinn soll das haben, irgendwie komplett geile Nikes, so ich bin auch wie du Nike-Fan, so ich fand die Schuhe alle total geil. Welchen Sinn macht das, die zu schreddern? Wir haben dann noch ein paar Schuhe losgeschickt, dass wir tatsächlich bei Nike bestellt haben und dann als Retour zurückgegeben haben, völlig ungetragen. Und da haben wir auch einen Tracker reingebaut. Und das Paar Schuhe ist dann auch in derselben Fabrik in Belgien gelandet. Das heißt, es sind tatsächlich auch Retouren, die da geschreddert werden.
Das war jetzt der Schuh von Caroline Kebekus, glaube ich, den ihr da eingeschickt habt, der euch auf die Spur dieses Nike-Desasters gebracht habt. Ja. Das ist jetzt nicht das einzige Beispiel, auf die anderen können wir gleich noch eingehen, dann arbeiten wir Nike mal kurz durch. Gibt es da irgendwie ein Statement von Nike selbst, dass sie sagen, also was weiß ich, also wie rechtfertigen die dieses Schuhe-Schreddern von wirklich neuen, ungetragenen und wunderbaren Schuhen? Und ist das überhaupt legal?
Ja, also nee, also ist nicht legal. So viel schon mal vorweg gesagt. Es gibt in Deutschland tatsächlich seit neuestem Gesetz, das das Vernichten von Neuware verbietet. Und der Berliner Senat ermittelt da auch gerade. Ich muss sagen, ich bin ja auch sozusagen so ein bisschen Sneaker-Opfer und finde Nike total geil. Als ich dann mit Nike in Kontakt war, hat sich das ein bisschen geändert, weil die uns einfach ganz lange überhaupt keine Fragen beantwortet haben und immer nur bla 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 irgendwelche ausweichenden Antworten mit irgendwelchen Links zu irgendeinem bla 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 auf einer Homepage. Das war echt ein bisschen frustig. Und wir sind dann aber kurz vorm Klimagipfel, wo auch der Nike-Nachhaltigkeitschef da war, ist ein Kollege hingeflogen und hat ihn da vor Ort konfrontiert. Wie denn das sein kann. So, macht doch überhaupt keinen Sinn. Und der war total verwirrt und entweder hat er gut geschauspielert oder er wusste tatsächlich nichts davon. Und später hat Nike dann gesagt, sie würden nur, wie haben sie es formuliert, Schuhe schreddern, die Anzeichen von Defekten oder Gebrauchsspuren haben. So, das kann vieles heißen, als wir da vor Ort waren. Wir haben ja auch mit versteckter Kamera gedreht. Die sahen einfach komplett neu aus. Und den Schuh, den wir zurückgegeben haben, der war auch komplett neu. Also ich glaube, sie haben sich da versucht, irgendwie rauszumogeln. Aber wissen eigentlich selber, dass das nicht so toll ist, was sie da tun.
Naja, also es gibt bisher keine Anzeichen. Also ich meine, ich muss sagen, mit welchem Wohlwollen ich jetzt hier versuche zu argumentieren, das ist schon,
wenn ich die Liebe ist groß, sie ist nicht so einfach zu verstehen.
Ja, die Liebe ist groß, aber Aber man muss ja auch knallhart sagen, dass, ich meine, gibt es da irgendwelche Maßnahmen von der Firma, wo die wirklich sagen, ehrlich, wir versuchen das aufzuarbeiten und versuchen irgendwie unsere Firmenstruktur oder unsere Recyclingstruktur zu verändern? Weil natürlich komme ich mir komplett verarscht vor. Ich habe es dir, wie gesagt, gerade in die Kamera gezeigt. Ich habe diese Nike Crater, das ist dieser Schuh mit diesem angeblich geschredderten Material, das die groß bewerben, damit, dass die alte Schuhe eben wieder in die Sohlen und so weiter einbauen, aus alten Schuhmaterialien neue Schuhe machen und so weiter. Und ich fand das ja cool. Ich dachte mir so, wenn ich meine Jordans hier anhabe, weiß ich, okay, das ist jetzt wirklich kein nachhaltiger Schuh. Aber ich habe bei dem Schuh dann mit gutem Gewissen gekauft und komme mir natürlich jetzt verarscht vor. Also natürlich sollte sich auch jeder ein bisschen verarscht vorkommen. Es geht zwar nicht immer nur ums eigene Gewissen, aber trotzdem ist es ja sehr, sehr scheiße. Und deshalb haben die irgendwie, gibt es da irgendwelche Bewegungen bei denen oder irgendwas?
Null. Nee. Ich mache mal eine kurze Antwort. Nein, also bisher ist nichts zu erkennen. Mir ging das auch so, ich fühle mich auch verarscht und ich glaube, das steht aber auch für was. Alle spüren ja irgendwie so, die Kunden wollen eigentlich nachhaltig konsumieren, die haben irgendwie keinen Bock auf irgendwie Scheiße, die den Planeten zerstört. Und deswegen machen die alle so Vorzeigeprojekte, wo man dann halt denkt, ach, klingt ja super, aber dass die wirklich ihr Geschäftsmodell ändern. Und darum muss es eigentlich gehen. Weil diese ganze Fast-Fashion-Industrie, ich wusste es vorher nicht, produziert mehr CO2-Emissionen als Flug und Schifffahrt zusammen. So, das heißt, es ist ein riesiges Klimaproblem. Und beim Fliegen, finde ich, hat man schon so voll so, oh, fliege ich noch Inland oder nicht? Und man versucht sich da wirklich viel zu verkneifen. Und wenn man im Freundeskreis drüber redet, alle verändern ihr Verhalten. Aber Fashion, so, ich habe immer noch Bock, meine 10, 20 Paar Schuhe zu kaufen und so. Und das war auch so ein bisschen der Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen mal mit so einer Jagd auf das Thema aufmerksam machen.
Absolut, das war auch der Grund, warum ich mir dachte, dass es für mich sehr, sehr gut ist, mit dir darüber zu sprechen, weil ich natürlich, ich bin jemand, ich liebe halt Mode und das ist wirklich wahrscheinlich mein größtes Laster. Ich bin vegan und so weiter, lebe vegan, alles Mögliche. Und das ist das Laster, was ich am wenigsten bekämpfe. Aber ich dachte halt auch gerade bei so Marken, ich dachte immer, dieses größere Marken, jetzt nicht wie Primark oder sonst was, dass man sich da so ein bisschen darauf verlassen kann, dass da zumindest die Grundstandards von irgendeiner ethischen Recyclingform eingehalten werden. Das ist natürlich jetzt ein Schock, den ich jetzt verarbeiten werde und mit dem ich mich natürlich auseinandersetzen muss. Darüber hinaus habt ihr aber auch noch andere mit anderen Firmen Recycling, andere Schuhe getrackt von anderen Leuten. Jan Delay hat Schuhe weggegeben. Fand ich witzig, was er gesagt hatte, dass er noch nie einen Sneaker weggeschmissen hat. Und da habe ich drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe auch noch nie einen Sneaker weggeschmissen, sondern ich habe noch die lumpigsten Sneaker entweder irgendwo im Schrank stehen oder sie dann tatsächlich irgendwie weggegeben. Aber Jan, die Lace-Schuhe habt ihr losgeschickt, glaube ich, über Zara?
Ja, genau. Zara. Ich frage mich nur gerade, wo hast du denn die ganzen Schuhe? Also wenn ich alle Schuhe noch hätte, die ich in meinem Leben gekauft habe, dann bräuchte ich
die Kinderschuhe habe ich nicht mehr.
Okay.
Aber ich habe wirklich Schuhe von so aus dem Studium. Irgendwie so Sneaker, die, ich weiß nicht, ich habe die einfach in so einer Kiste.
Okay.
Und die sind auch mit mir schon oft umgezogen und tatsächlich, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber manchmal gucke ich sie mir gerne mal an, aber das war's tatsächlich auch. Aber neulich habe ich, das fand ich sehr, da stand ein Typ vor meiner Haustür und hat gefragt, ob ich Schuhe habe und ich so, you came to the right place und habe mich richtig gefreut, dass ich ihm dann zwei brandneue Schuhe runterbringen konnte, weil ich kriege auch manchmal Schuhe geschickt und so weiter. Solche Gelegenheiten sollten sich eigentlich öfter ergeben.
Ja, voll. Das ist ja wirklich eine gute Art, seine alten Schuhe weiterzugeben. Anders als wenn man sie Zara und dem Deutschen Roten Kreuz gibt. Das war ja deine Frage.
Wenn wir da schon dabei sind, habt ihr sonst noch irgendwie eine gute Art gefunden, wie man Schuhe weggeben kann? Ich meine, wir in Berlin gehen ja hier immer auf die Flohmärkte. Ich muss dann mal meiner Schwester einfach einen Beutel Schuhe mitgeben und die verkauft die dann da einfach alle. Aber gibt es sonst noch irgendwie eine gute Art, die ihr so rausgefunden habt? Also ein positives Beispiel von eurem Tracking?
Also vom Tracking ist tatsächlich nur ein einziger Schuh in einem Secondhand-Store gelandet in der Ukraine. Und das war wirklich ein Sneaker, der war fast neuwertig. So, das heißt, wenn man wirklich... Aber wer tut das schon, fast neuwertige Schuhe weggibt, dann kann man den auch in so eine Altkleiderbox tun und dann wird er vielleicht irgendwo weiterverkauft. Ansonsten landen die Dinger meistens irgendwo in Afrika und was dann da mit ihnen passiert, ist im Zweifel nicht so toll, weil die da überhaupt keine Entsorgungsstrukturen haben und so weiter. Und da auch ganz viel Schrott landet. Man denkt ja so, die armen Afrikaner freuen sich über ein paar Schuhe, aber da kommen wirklich Schuhe an, die will keiner mehr tragen. Auch die Afrikaner wollen die nicht mehr tragen. Und insofern muss man sagen, das Beste ist tatsächlich, man kauft weniger Schuhe. Willst du bestimmt nicht hören.
Ja, muss ich aber hören. So,
aber das hilft wirklich. Was auch hilft, ist, die Sneaker reparieren zu lassen. Ich finde, das hat man immer gar nicht so auf dem Schirm. Seine alten Lederschuhe, die bringt man zum Schuster so. Aber dass man auch Sneaker reparieren kann, da denkt man nicht so wirklich dran. Und ansonsten ist es am Ende, wenn die Dinger wirklich aufgetragen sind, weißt du, also wenn die hinten kaputt sind und so weiter, wenn man selber sagt, die will eigentlich niemand mehr tragen, dann ist es tatsächlich das Beste, sie einfach in die Restmülltonne zu werfen, dann werden sie verbrannt, aber das ist immer noch besser, als du wirfst sie in so eine Recyclingbox, dann wird das einmal quer durch Deutschland gefahren und dann am Ende aussortiert und dann verbrannt. So, also dann
das ist ja gar nichts. Stimmt. Und einfach quasi einfach, um diese Lüge des Recyclings aufrechtzuerhalten, wird quasi mehr Schaden gemacht als notwendig.
Ja, genau. Und das ist ja auch so ein bisschen, also wie soll ich sagen, ich war ja ganz lange Investigativjournalist bei der Zeit und hatte aber das Gefühl, dass in diesem ganzen, wie soll man sagen, Nachhaltigkeitsfeld, wo eigentlich echt alle irgendwie denken, ich will da was tun und ich will dazu Verbesserung beitragen und alle irgendwie auch von den Unternehmen behaupten, sie sind schon super grün und recyceln alles, dass da wirklich so eine Lücke ist und dass man, wenn man da sozusagen als Journalist, und das machen wir mit Flip, nachhakt, was hilft wirklich und was ist einfach nur Greenwashing, so dass wir da sozusagen, das war die Gründungsidee von Flip und auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht nur beim das läuft alles schlecht stehen bleiben, so kenne ich das so ein bisschen aus meiner klassischen Journalistenzeit, da deckt man dann irgendwas auf, wie den Cum-Ex-Skandal und dann hofft man, dass danach irgendwas passiert und dass irgendein Politiker sagt, oh, das ist wirklich ganz schlimm, da müssen wir was ändern und im Zweifel passiert es aber auch nicht und sozusagen das ist jetzt von Flip so ein bisschen der Antrieb, dass wir sagen, nach so einer großen Recherche wie der Sneakerjagd hören wir jetzt nicht auf und sagen, guck mal, wir haben euch gezeigt, wie schlimm alles ist, sondern wir machen irgendwie weiter und versuchen vielleicht auch selber eine Lösung zu entwickeln und sind da gerade mit ganz vielen im Gespräch und haben da auch irgendwie zwei Mitgründer, die eher so aus der Geschäftsmodellentwicklung kommen und das macht irgendwie gerade total Bock, so ein bisschen weiter zu gehen, als das der klassische Journalismus macht.
Ja, das denke ich mir nämlich eben auch, weil ich finde, also ich meine, man merkt, es ist ja jegliche Twitter-Konversation und so weiter, alles wird immer darauf runter reduziert, einmal zu sagen, ja, okay, das ist scheiße,
ja.
Aber es wird überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie man natürlich Systeme verändern kann und so weiter. Deshalb ist es natürlich auch sehr, sehr spannende Arbeit, die ihr da gerade mit Flip macht. Gibt es, seid ihr da noch, habt ihr irgendwie noch was Heißes, woran ihr gerade, also ich meine wahrscheinlich, ne, ihr seid ja investigative Journalisten, das heißt, die meisten Leute, da klingelt es bei den meisten sofort Günter Wallraff mit einem lustigen Bart oder einer komischen Perücke, das heißt, ihr könnt natürlich nicht immer sofort verraten, an was ihr gerade dran seid, aber seid ihr vielleicht schon irgendwie am Ende einer Recherche, die bald kommen wird, wo ihr schon, oder wo du teasen kannst?
Ja, noch nicht so richtig. Das ist immer echt tatsächlich ein bisschen schwierig bei so Investigativjournalismus. Aber wer Bock hat, das mitzuverfolgen, kann sehr gerne unser Newsletter abonnieren. Wir machen auch nicht nur diese ganz großen, fetten Recherchen wie die Sneakerjagd, sondern gucken uns auch alle zwei Wochen einfach ein Versprechen an von irgendeinem Hersteller, der sagt, guck mal hier, so mache ich die Welt besser und da gucken wir, taugt das wirklich was oder ist das Bullshit. Also wer Bock hat, kann den Newsletter unter letsflip.de abonnieren. Und ansonsten sind wir schon wieder hart am Brainstormen, was wir als nächstes machen. Wir haben auch Bock irgendwie mit dieser Technik, diesem Verfolgen, diesem Jagen. Also so viel kann ich schon mal sagen. Das ist irgendwie geil und wir überlegen schon, wo könnte man diese Sender vielleicht noch reinbauen.
Genau, vielleicht für meine ZuhörerInnen mal kurz, wenn man sich das Video mal dazu dieser Reportage von Steuerung F anguckt, die haben da eben so einen Tracking-Chip gebaut und ihr habt den ja wirklich dann also in die Schuhe reingebaut unter die Sohle und so weiter. Und das ist jetzt mal, also technisch gesehen ist das schon mal ein ziemlich cooles Tool, das ihr da entwickelt habt, dafür. Und ja, kann mir vorstellen, das kann man im Guten und im Schlechten auf viele Weise noch einsetzen.
Sag doch mal, wen würdest du gerne tracken oder was? Oder wen würdest du gerne tracken?
Ja, ich nicht, aber das klingt so ein bisschen so Privatdetektive, die dann da irgendwie ihre Ehemänner oder Ehefrauen so am Auto tracken und schauen, wo die hingehen. Ich habe lustigerweise mein Onkel und meine Tante mütterlicherseits, die haben so einen Deal, dass die beiden sich über ihre Handys immer tracken dürfen.
Oh, das ist ja schrecklich. Oder? Findest du das gut? Ich weiß nicht. Für mich wäre es eine Albtraumvorstellung.
Unfassbar seltsam. Ja. Und das ist daraus geboren, dass der eine Onkel eben, dass er viel unterwegs war, beruflich, und damit sie dann immer auch weiß, wo er ist und wann er ins Hotel geht und so weiter. Und dann waren wir auf dem Weg hier in Berlin zum Badesee und er da irgendwie in seinem schwäbischen Kaff. Und dann hat er live dann gesagt, ach schön, wo ihr gerade hinfahren. Ich so, ja, woher weiß er, wo wir gerade hinfahren? Ja, wir tracken uns.
Oh, krass.
Und also das fand ich schon irgendwie...
Wow,
krank.
Da kommt man ja auch nicht wieder raus, ne? Also wenn man sich einmal gegenseitig trackt und dann sage ich irgendwann, du, ich möchte nicht mehr getrackt werden,
nee, genau,
dann ist ja sofort
genau
die Vermutung da, du gehst bestimmt fremd oder keine Ahnung was. So.
Absolut, das ist ein Fass, das man nicht öffnen sollte. Also ich meine, du kannst ja auch keine Überraschungen mehr machen. Also,
das stimmt.
Dann setzt du dich am Wochenende hin und wertest irgendwie die Bewegungspläne deiner Frau oder deines Mannes aus. Das ist schon heftig. Also,
wow. Aber
gut.
Aber denen geht's gut damit?
Denen geht's wunderbar damit.
Okay,
das ist, glaube ich, so ein, ach, die Schwaben, die sind da ganz, ganz gelassen bei sowas, glaube ich.
Aber das wäre ehrlich gesagt auch so ein bisschen Angst, als wir das mit den Sneakern gemacht haben. Wir wollten ja die Sneaker tracken, ne? Aber natürlich
ja
nicht Leute, die irgendwann vielleicht diese Schuhe anziehen, so. Das hätte ja auch passieren können. Theoretisch, wenn du dann in einem wenn die Dinger in einem Second-Hand-Store gelandet wären und dann hätte sie jemand gekauft, wir hätten das dann mitbekommen und hätten wir das Ding sofort ausgeschaltet. Ne? Ich sage das immer nur dazu, weil das ja schon so ein bisschen was Gruseliges hat sozusagen. So. Also wir haben keine Leute getrackt, sondern wir haben die Sneaker getrackt, solange sie nicht getragen wurden.
Auf jeden Fall super, super spannendes Ding. Eine Sache, weil ich das nämlich, weil das ich nämlich wahnsinnig spannend noch finde. Du hast ja auch mit den Cum-Ex-Skandal aufgedeckt.
Ja.
Kannst du dazu mal irgendwie, was das für eine, was vielleicht nochmal kurz den Cum-Ex-Skandal erklären, ganz kurz, weil ich es einfach auch noch toll finde, wenn ich dich schon da habe. Und was das für so eine Zeit war, ne? Weil das war ja wohl doch, das war ja doch sehr groß.
Ja, ich habe das 5 Jahre lang gemacht und es war, wie soll ich sagen, zwischendurch auch die Hölle, weil Cum-Ex ist furchtbar kompliziert. Also ganz platt gesagt geht es darum, man bestiehlt den Staat, also man greift quasi in die Steuerkasse, also anders als Steuerhinterziehung, wo man ja sozusagen eigentlich mehr an den Staat abgeben müsste und dann schummelt man so ein bisschen und zahlt weniger. Nee, da geht es um was ganz anderes. Man greift sozusagen wirklich in das Geld, das dem Staat gehört, was uns allen gehört. Und das funktioniert ganz grob so, dass man eine Steuer einmal zahlt und dann den Staat komplett verwirrt und dann kriegt man sie doppelt zurückerstattet. Und das haben die aber in so großem Stil gemacht, dass sie da mehrere Milliarden Euro erbeutet haben. Und das waren Leute, die eh schon verdammt viel Geld haben. Also Banken, Anwälte und so weiter. Also die Rich Fucks haben uns alle bestohlen, wenn man es jetzt mal ganz platt runterdrückt.
Good to know.
Und, ja, und wie soll man sagen, das zu recherchieren, es wurde halt immer größer. Wir haben irgendwie in Deutschland angefangen, haben festgestellt, so wow, krass, das ist ja wirklich, also das muss man mal so erzählen, dass es alle verstehen. So, weil vorher war das irgendwie mal angedeutet auf Seite 27, irgendwo im Wirtschaftsteil, kein Mensch hat es verstanden. Und wir wollten dann wirklich wissen, okay, was ist da eigentlich genau passiert? Wer hat da gehandelt und so weiter? Und so fing das dann an und dann haben wir unseren ersten Artikel publiziert und dann haben uns irgendwelche Dänen geschrieben und gesagt so, boah, ich glaube, bei uns war das auch so. Und dann stellte sich halt raus, das ist ein europäischer Skandal. Und am Ende haben wir dann so ein Journalistenkollektiv von, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Journalisten, 40 Journalisten aus 12 Ländern oder so gebildet, die dann gemeinsam quasi die europäische Dimension recherchiert haben. Und Kollegen von mir, Christian Salewski, der jetzt hier auch bei Flip mitmacht, und Oliver Schröm, die haben sich dann für so einen Undercover-Stunt als auch, also so verkleidet, haben sich ausstatten lassen.
Dicke Krawatte.
Und haben dann selber so getan, als wären sie, also der Olli war quasi, glaube ich, so der Anlageberater und Christian war so ein Rich Kid mit ein paar Milliarden auf dem Konto, das jetzt auch in Cum-Ex investieren will. Und haben dann so einen Typen in London getroffen, der wow den halt sozusagen sagt, wie es geht. Und dadurch konnten wir dann auch beweisen, dass das Ding halt nicht vorbei ist, sondern dass die immer noch weitermachen und das nur ein bisschen weiterentwickelt haben, sodass man es wieder nicht mitbekommt. Also es war eine wahnsinnig spannende Zeit, aber nach 5 Jahren habe ich dann auch mal irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss mit Cum-Ex.
Aber super, also das ist auch super spannend und ich finde, das ist so, also ich meine, das klingt, ne, das ist ja Filmstuff, auch gerade dieser Investigativjournalismus ist ja wirklich eine wahnsinnig spannende Form von Journalismus und natürlich, wie du gerade erzählst, so stelle ich mir das irgendwie, keine Ahnung, bei Ocean's 11 vor, man verkleidet sich und findet dann tatsächlich irgendwelche Informationen raus. Also das ist ein spannendes, tolles Berufsfeld.
Total.
Man wahrscheinlich muss immer, sehr, sehr anstrengend.
Ja, man muss auch, also das sind natürlich dann wirklich so die Stunts, die dann wirklich irgendwie krass sind, und so stellt man sich das vor. Ansonsten muss man ein bisschen sagen, Investigativjournalismus bedeutet auch ganz viel, zehntausende Seiten Akten lesen, ewig an irgendwelchen komplizierten Leuten rumbaggern, um sie als Informanten zu gewinnen, 10-mal abends mit denen saufen gehen, damit man sich irgendwie kennenlernt und Vertrauen fasst. Also es ist nicht alles so glamourös, wie man sich es vielleicht vorstellt. Und es bedeutet auch ganz viel Fleißarbeit. So.
Ja, cool, Mann. Also wirklich großartig. Tausend Dank für das Gespräch. Ich glaube, es war sehr, sehr erhellend für mich und meine ZuhörerInnen. Ich werde so ein bisschen, ich muss das einordnen.
Ich wollte gerade fragen, was du jetzt sagst. Ob du jetzt sagst, ich kaufe keine Nikes mehr, ich kaufe weniger Schuhe.
Naja, also ich meine, weniger Schuhe, das habe ich schon vorher beschlossen. Okay. Aber ich meine, ich weiß nicht, ich finde es ja gerade gut, weil ich, wie du gesagt hast, ich meine, ich erwarte ja von so einer Firma irgendwie, dass die sich damit versucht, irgendwie zu verbessern. Ich meine, wir haben in Berlin, also offensichtlich ist es ja auch noch gegen das Gesetz, was da passiert ist. Deshalb ist es ja gut, das weiter so in die Öffentlichkeit zu tragen, und dann kann man einfach, hoffe ich für mich, dass die daran was ändern, und wenn nicht, dann kann man halt tatsächlich keine neuen Nikes mehr kaufen oder was, ja, was mich wirklich, wirklich traurig machen würde. Weil ich mir gerade erst zum Basketball spielen und so weiter, das ist ja, aber das ist scheiße, aber gut, da muss man dann Konsequenzen auch im Privaten ziehen.
Vielleicht hört ja irgendwer von Nike heute zu und hört das und denkt, das können wir Uriel nicht antun, wir müssen was ändern.
Ja, es muss sich so ein bisschen hocharbeiten, bis sich dann so ein großer Basketballspieler dagegen positioniert oder so, weil das sind, glaube ich, die einzigen, die wirklich was ändern können an diesen Unternehmen, aber gut, vielleicht trägt sich's ja, wie gesagt, immer weiter.
Schauen wir mal.
Ja, super, hey, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder zu so einer, wenn bei der nächsten tollen Reportage oder irgendeiner spannenden Entwicklung, bist du gerne wieder herzlich hier eingeladen.
Ja, voll gerne, hat Spaß gemacht.
Danke dir, bis dann.
Ciao, ciao.
Ja, das war er, der Felix Rohrbeck. Meine Güte, das ist ja wirklich, jetzt haben wir richtig was gelernt. Das ist eine coole, ich finde vor allem diese Technik, ne, mit diesen Sendern, die da in die Schuhe eingepflanzt haben, finde ich ziemlich cool. Und das macht einen schon nachdenklich. Ich meine, ich schmeiß wirklich keine Schuhe weg. Und was ein bisschen auch dekadent klingt, meine Jordans, also meine Lieblings-Nikes, die sind auch meistens ziemlich limitiert. Das heißt, niemand würde die wegschmeißen und schreddern. Aber trotzdem ist es irgendwie hart, was das wahrscheinlich für die Umwelt bedeutet. Da müssen wir reflektieren und uns überlegen, wie kann denn Mode nachhaltiger werden? By the way, ne, wenn jetzt hier irgendjemand ist, der sagt, wenn hier ein Nike-Executive zuhört, ne, und du hier sagst, okay, aber so ist das gar nicht und wir planen uns zu verändern, hey, call on me, Mann, call on me. Wenn du mich überzeugst, lasse ich dich in den Podcast. So ist es ja. Wir können eigentlich alle wichtigen Themen der Zeit, sollten wir ab jetzt einfach nur noch im Alama-Pyjama-Podcast verhandeln, ne? Da haben wir jetzt einfach, ich habe jetzt auch genug Maischberger gesehen, ich brauche jetzt nicht noch mal Illner, ich brauche jetzt nicht noch mehr Lanz. Wenn es wichtige Themen gibt, dann werden die ab jetzt im Alama-Pyjama-Podcast verhandelt. Okay? It's facts. It's facts. Abonniert den Podcast. Das ist der Alama-Pyjama-Podcast. Lasst eine schöne Bewertung da. Erzählt euren FreundInnen von diesem Podcast. Lasst es euch gut gehen. Trinkt ein Pina Colada. Macht wirklich irgendwas krass Entspanntes. Frucht der Woche nach wie vor der Apfel. Weil aus dem Apfel kannst du Apfelsaft machen. Aus dem Apfel kannst du Apfelmus machen, aus dem Apfel kannst du Apple Crumble machen, Bratapfel. Apfel in Pfannkuchen rein, das ist Hammer. Ich liebe irgendwie Apfel, ich weiß gar nicht, warum Apfel so unterschätzt ist. Meine gute Apfelsaft, toll, das ist das beste Getränk der ganzen Welt. Deshalb, Shoutout an Apfel, Shoutout an Felix Rohrbeck. Checkt seine Arbeit aus, passt auf euch auf, Alama Pyjama out.